Games und Politik. Teil 3. Radikalisierung durch Computerspiele. Ein Gespräch mit Kulturwissenschaftler Christian Huberts.
Im dritten Teil von Games und Politik geht's um ein sehr ernstes Thema, nämlich um Rechtsterrorismus und Computerspiele. Eigentlich unvorstellbar, dass diese beiden Dinge miteinander in Verbindung stehen. Doch leider ist es so, dass der Attentäter von Christchurch und auch der Attentäter von Halle Bezüge zur Gaming-Szene hatten. Schon seit einiger Zeit beobachtet man, dass Menschen mit rechtsextremen Ansichten sich bei Steam ausbreiten, einer Vertriebsplattform für Computerspiele. Dort eignen sich diese Menschen auch die kulturellen Codes der Gaming-Szene an. Man befürchtet, dadurch können sie Gamer, die mit rechtem Gedankengut nichts zu tun haben, mit ihren menschenverachtenden Ansichten infiltrieren. Also, Computerspiele als Rekrutierungswerkzeug? Wie gefährlich das ist, darüber hat Raphael Smarzoch mit Kulturwissenschaftler Christian Huberts gesprochen.
Christian Huberts, blicken wir mal zu Beginn des Gesprächs ein paar Monate zurück, also kurz nach dem Terroranschlag in Halle. Da sorgte Innenminister Horst Seehofer mit der Äußerung für Furore. Viele der potenziellen Attentäter, die kämen aus der Gaming-Szene und daher müsse man diese stärker unter Beobachtung stellen. Das sorgte, gelinde gesagt, für viel Kritik. Dennoch hat er nicht vielleicht auch ein bisschen recht?
Ja, also das Hauptproblem mit der Aussage von Horst Seehofer ist vor allen Dingen, dass es rhetorisch einfach sehr ungeschickt war und dass eben neben dieser Verallgemeinerung einer vermeintlichen Gamer-Szene, die es gäbe, einer homogenen, eben auch so ein Kausalzusammenhang angedeutet wurde vom reinen Konsum von Computerspielen zu einer Gewalttat. Das hat eben auch viele aus der Branche und viele Spielende erinnert an die alte Killerspieldebatte. Ich glaube, deswegen waren da auch so die Reflexe so groß gegen diese Aussage von Horst Seehofer. Wenn man da ein bisschen nüchterner rangeht und einfach diese rhetorische Schwäche da versucht auszublenden, dann muss man aber dennoch sagen, ja, Horst Seehofer ist da an was dran. Man kann nicht davon reden, dass die gesamte Gamer-Szene ein Problem hätte, so es sie denn gibt in dieser Homogenität. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es innerhalb der Spielekultur, innerhalb der Gaming-Kultur Subkulturen gibt, Bereiche gibt, Personen gibt, wo man sagen kann, hier ja, findet menschenverachtende Sprache statt. Hier wird menschenfeindliche Ideologie geteilt. Hier werden rechtsextreme Inhalte verbreitet.
Also Rechtsextremisten unterwandern ja auch immer wieder Gaming-Communities wie Steam zum Beispiel. Und sie untersuchen dieses Phänomen ja schon seit einiger Zeit. Warum machen Rechtsextreme das? Und wie präsentieren sich die Extremisten online innerhalb dieser digitalen Gemeinschaften?
Nun, sie machen das im Prinzip einfach nur, indem sie da sind und gar nicht so sehr signalisieren, hallo, ich bin ein Rechtsextremer, wer möchte rüberkommen in meine geschlossene Gruppe und dort über rechtsextremistische Verschwörungstheorien diskutieren. Die sind meistens einfach erstmal nur da und wollen spielen und wollen dann vielleicht im Anschluss noch diskutieren mit Menschen. Und das Gefährliche auf Plattformen wie Steam ist eben, dass diese Rechtsextremen dort oft gar nicht so sehr auffallen, weil dort in manchen Bereichen, in manchen Gruppen, bei manchen Spiele-Communities eben die Rhetorik, die dort herrscht, in den Communities, in den Foren, in den Diskussionen, innerhalb der Spiele bereits eh schon quasi durchzogen ist von vermeintlich satirischen, humoristischen Zitieren von NS-Rhetorik, von NS-Symbolen, von rechtsradikalen Verschwörungstheorien. Aber eben immer unter dem Vorwand, das sei doch nur Spaß. Wir machen das hier nur für den Lacher. Und das ist natürlich ein wunderbares Ökosystem einfach für Rechtsextreme, um dort sich zu bewegen und gar nicht aufzufallen, selbst wenn sie dann Verschwörungstheorien streuen oder Leute in ihre rechtsextreme Gruppe einladen wollen.
Das heißt, die Gaming-Szene ist schon per se problematisch, ob jetzt Rechtsextreme da sind oder nicht. Verstehe ich das richtig, wenn ich das jetzt so da herauslese?
Es zeigt sich schon seit einigen Jahren, dass es innerhalb der Spielekultur Subkulturen gibt, die eben auch sehr auffallen durch menschenfeindliche Sprache, also misogyne Aussagen, Antifeminismus, Das hat sich zum Beispiel seit 2014 sehr deutlich gezeigt. Da hat sich so als Reaktion auf so progressive, feministische Kritik an Computerspielen so eine Art Bewegung unter dem Hashtag Gamergate gegründet, wo massiv gerade weibliche Journalistinnen, weibliche SpielentwicklerInnen angegriffen wurden, eben weil sie das Medium an sich kritisieren. Und da hat sich schon deutlich gezeigt, dass es ein Potenzial gibt innerhalb der Spielekultur, eben in Richtung, ja, durchaus, also, oder ein Potenzial, was sich vereinnahmen lässt von Rechtsextremen zum Beispiel. Während Gamergate hat sich das sehr gut gezeigt, weil diese dann meist jungen Männer, die frustriert waren davon, dass sich die Spielkultur weiterentwickelt und progressiver entwickelt und öffnet für neue Gruppen, dass die dann sehr gezielt angesprochen wurden von ultrakonservativen Gruppen, von aber dann eben auch rechtsextremen Gruppen wie die Alt-Right in den USA. Das heißt, da sind dann Spielegruppen von Steam dann plötzlich direkt drüber zu 4chan und 8chan, also Imageboards, auf denen sich die Alt-Right auch organisiert hat und koordiniert hat, dann rübergewandert.
Sie sprechen zum einen von einem Nährboden, aber könnte man auch sagen, dass sich die Rechtsextremisten auch gezielt so Kulturelemente der Gaming-Szene aneignen, also zum Beispiel ihre Sprache sprechen oder Insider-Witze dieser Community in ihre Propaganda übernehmen? Und wenn ja, haben Sie da zufällig ein Beispiel auch für?
Man kann das erstmal ganz klar sagen, dass das so ist. Da gibt es diverse Anleitungen von rechtsextremen Gruppierungen, rechtsextremen Medien, die eben beschreiben, wie man sogenannte Normies redpillt, wie es da dann oft heißt. Also wie man so normale Leute, die jetzt gar nicht ideologisiert sind, mit der eigenen Ideologie quasi in Berührung bringen kann und davon überzeugen kann. Zum Beispiel das rechtsextreme Magazin, Online-Magazin, der Daily Stormer hat eine richtige Anleitung rausgegeben, wo beschrieben wird, wie sie ihre Inhalte eben verpackt als Humor, als Ironie besser unter die Menschen bringen können, weil selbst den Rechtsextremen mittlerweile auffällt, dass wenn sie jetzt ganz offen ihre Ideologie zur Schau stellen, also dass das Menschen eher abschreckt. Und im selben Atemzug gibt es dann eben auch immer wieder Hinweise und Anleitungen dazu, popkulturelle Referenzen, Meme zu nutzen, Meme anzueignen, zu verändern, sodass sie die eigene Ideologie widerspiegeln, es aber gleichzeitig immer die Möglichkeit gibt, wieder einen Rückzieher zu machen, die eigene Ideologie zu verneinen und zu sagen, nein, das war nur ein Spaß, ich zitiere hier nur dieses Computerspiel. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, was häufiger vorkommt, der Ausruf Deus Vult. Das ist so eigentlich aus den Kreuzzügen so ein geflügeltes Wort, ein Spruch, so viel heißt wie Gott will es. Der wird in vielen Spiele-Communities genutzt, die zum Beispiel, also bei Spielen, die Kreuzzüge thematisieren. Aber genau dieser Spruch wurde eben auch vereinnahmt von rechten Communities, ebenso als Kreuzfahrerromantik jetzt in der modernen Zeit, wo uns der vermeintliche große Austausch bevorsteht, der Bevölkerungsaustausch und man sich wehren muss. Und da passt das dann eben genau in die Ideologie rein. Wird von den Spielenden aber eben dann oft nicht in dieser Ideologie erkannt und sehr unkritisch weitergeplappert quasi. Genau mit solchen Codes kann die neue Rechte dann arbeiten, ohne groß aufzufallen und kann sich eben immer dahin zurückziehen, zu sagen, halt, das ist doch nur hier in dieser Crusader Kings 2 Community ein geflügeltes Wort. So, wir meinen das doch gar nicht in dieser ideologischen Dimension.
Ein weiterer dieser Insider-Witze ist ja auch, soweit ich das überblicke, Subscribe to PewDiePie, der ja unter anderem von dem Christchurch-Attentäter im Live-Feed gebracht wurde. PewDiePie, das ist ein berühmter schwedischer YouTuber und der sicherlich kein Rechtsradikaler ist, dennoch kokettiert er ja immer wieder mit rechtsextremen Inhalten. Welche Verantwortung trägt denn ja so eine vermeintlich unpolitische YouTuber- und Streamer-Szene für die Radikalisierung potenzieller Täter?
Ja, eine sehr große. Also Radikalisierungsprozesse oder diese modernen Online-Radikalisierungsprozesse dauern oft sehr lange. So in der Extremismusforschung benutzt man mittlerweile da oft den Begriff der sogenannten Alt-Right-Pipeline. Also so eine sehr individuelle Radikalisierungskarriere, die in mehreren Schritten verläuft. Diese Schritte sind Normalisierung, Akklimatisierung und Dehumanisierung. Und vor allen Dingen die Normalisierung ist relevant, wenn es um die großen, oft sehr großen Communities von YouTubern gibt. Weil indem die YouTuber eben bestimmte, ja, eigentlich rechtsradikale Sprache benutzen, aber eben satirisch, humoristisch gebrochen, normalisieren sie diese Sprache eben dennoch. Das heißt, selbst wenn PewDiePie das jetzt nicht ernst meint, wenn er Menschen in Indien dafür bezahlt, vor laufender Kamera ein Schild hochzuhalten, auf dem steht Tod allen Juden, bleibt diese Sprache eben trotzdem im Bewusstsein hängen von seinen Millionen Followern. Und wird damit normalisiert. Das heißt, wenn diese Menschen jetzt vielleicht dann später beim Spielen auf Steam auf Rechtsradikale stoßen, die dann in dieselbe Sprache benutzen und auch so leicht humoristisch gebrochen, dann hat da schon eine gewisse Normalisierung stattgefunden und dann fällt es eben auch leichter, im nächsten Schritt sich an solche Gruppierungen zu akklimatisieren. Also dann fällt der Schritt vom Gucken von PewDiePie-YouTube-Videos hin zu verschwörungsideologischen YouTube-Videos nicht mehr so groß, weil man die Sprache schon gewohnt ist, weil sie schon normalisiert ist.
Was mich interessiert, ist auch so die historische Dimension dieser Prozesse. Also Sie haben ja schon das Gamergate oder den Gamergate-Skandal oder die Gamergate-Debatte angesprochen, die ja auch vor einigen Jahren passierte, also recht frisch ist. Aber mich interessiert, haben sich Rechtsextreme schon immer der Codes der Gaming-Szene bedient? Also ich muss da zum Beispiel an C64-Zeiten denken. Da war ja auch dieses antisemitische Spiel KZ-Manager im Umlauf. Oder gab es da einen Zeitpunkt, an dem das vermehrt aufzutreten begann?
Nun, das gab es ja wahrscheinlich schon immer. Ich kann mich auch noch gut an meine Kindheit erinnern, dass dort auch einiges an Content rumging, dann eben noch auf Disketten. Ich glaube, der Zeitpunkt, an dem das ja Überhand nahm oder an dem das ein größeres Problem wurde, war eben dann auch der bei vielen anderen kulturellen Phänomenen eine Rolle spielt, nämlich einfach die Etablierung des Internets und die Phase des Internets, in der plötzlich völlig getrennte Gruppierungen miteinander in Kontakt treten können, Individuen mit bestimmten Ideologien plötzlich auf Gleichgesinnte treffen und sich dort vernetzen können und es dort plötzlich ja eben zu einer Bildung völlig neuer Gruppen kommt. Auch das, was wir auf Steam beobachten, das sind eben nicht mehr die klassischen analogen rechtsextremen Gruppen, die man klar verorten kann, die man klar eingrenzen kann, wo Mitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft ziemlich eindeutig ist, sondern es sind sehr fluide Gruppen von Menschen, die ständig wechseln, wo nie so genau klar ist, gehört die jetzt dazu, gehört der nicht dazu, ist der nur zu Gast, teilt er nur die Rhetorik, aber nicht die Ideologie. Das Internet hat da einfach stark dazu geführt, dass der Rechtsextremismus und überhaupt so Randideologien ein größeres Problem werden, eben weil die Leute, die sonst sich im analogen Raum eben auch tatsächlich an den Rand gedrückt fühlen und sehen, hier plötzlich miteinander in Kontakt treten können und eben diese Gruppierungen aufbauen können.
Schauen wir uns doch mal Computerspiele an sich an. Also der Literaturwissenschaftler Elfie Baun, der vertritt in einem Artikel für die Zeitung The Guardian die These, Spiele selbst seien rechtsradikalen Ideologen dienlich, da in ihnen rechtsgerichtete Ideen dominierten, wenn auch vielleicht unbewusst implementiert. Also in Games geht es oft um Grenzsicherung, eine fremde Bedrohung, die in einen sicheren Raum eindringt, die Eroberung von Territorien oder eben die Wiederherstellung einer natürlichen Ordnung. Auch diese Figur des einsamen Wolfs ist immer wieder Thema in Spielen. Was ist dran an diesen Vorwürfen, Herr Huberts?
Ich denke, da ist durchaus was dran. Ich würde es vielleicht nicht so also absolut formulieren. Ich glaube, dass es sich eher um ein historisch bedingtes Problem handelt, was einfach auch mit den Anfängen des Computerspiels zusammenhängt. Die sind einfach in einer sehr neoliberalen, hochkapitalistischen Zeit erfolgreich geworden, drehten sich von Anfang an viel um Leistung. Und das Belohnen von Leistung, das Bestrafen von Nichtleistung kommen historisch gesehen aus dem Bereich des Militärs, der militärischen Forschung, aus der militärischen Wissenschaft, hatten da also schon früh quasi auf struktureller Ebene so Strukturen, Regelsysteme verinnerlicht, in denen es viel ums Aus- und Eingrenzen geht, ums Dabeisein, Nicht-Dabeisein, darum auch zum Beispiel Feinde, Gegner, die einen aus dem Spiel rauswerfen wollen, klar zu markieren als Feinde. Bis heute kann man in Game Design Ratgebern lesen, man solle Gegner in Spielen so designen, dass man sie sofort erkennt und dafür eben auch Stereotype nutzen, weil die einfach schnell erkenntlich sind und Menschen, die das Spiel spielen, dann eben schnell sehen, okay, Da ist jemand, der sieht ein bisschen so aus, als käme der aus dem Nahen Osten. Das muss ein Terrorist sein, auf den schieße ich jetzt. Aber diese historischen Entwicklungen sind nicht absolut. Die können verändert werden und gerade im Indie-Gaming-Bereich sieht man auch, dass sich da was tut, dass das aufgebrochen wird. Und dennoch ist es in der Breite erstmal da. Und da gibt es einige Theorien auch dazu, wie das wirkt auf Communities. Im letzten Jahr hat der Rhetorikforscher Christopher A. Paul ein Buch rausgebracht, das nennt sich The Toxic Meritocracies of Videogames. Und dort stellt er fest, nach der Beobachtung verschiedener Gaming-Communities, dass gerade bei Spielen, die eben sehr viel Wert legen auf Leistungsmessung, auf Leistungsvergleich und eben auch so ein vermeintliches faires Spielfeld bieten, was aber eben auch historisch eigentlich schon vorgefärbt ist, dass gerade dort die Communities sich sehr toxisch entwickeln, weil Abwertung der anderen immer gerechtfertigt scheint, dadurch, dass die Spiele eben diese Bewertung vermeintlich fair und vermeintlich mathematisch und exakt und unvoreingenommen vornehmen. Und das kann man eben auch sehr oft beobachten. Auch bei Gamergate konnte man das beobachten. Da war eben die Argumentation gegenüber den Kritikern oft, dass sie keine echten Gamer wären, dass sie gar nicht genug leisten würden, quasi auf Ebene der Spiele, um hier sich ein Urteil erlauben zu dürfen. Man sei gar nicht misogyn oder antifeministisch. Man würde nur quasi auf diese objektiv messbare Schwäche hinweisen und die Leute deswegen aus der Spielkultur ausschließen wollen.
Sie sprechen von Leistungen, von Trophäen, von Belohnungssystemen. Das spielt ja auch in diese Idee der Gamification ein. Und der Attentäter von Halle, der bedauerte, seine Highscore nicht erreicht zu haben, während dem Attentäter von Christchurch das Gegenteil lobend attestiert wurde in gewissen Foren. Also möglichst viele Menschen getötet zu haben oder dann eben auch Achievements in etwa Trophäen erreicht zu haben. Und man spricht halt eben von einer Gamifizierung des Terrors in diesem Zusammenhang. Und Gamification war ja vor langer Zeit ein ziemlich gehyptes Phänomen. Also es gab beispielsweise Apps, die bestimmte Tätigkeiten, etwa das eigene Zimmer aufzuräumen oder den Müll runterzubringen, mit Punkten belohnten. Also findet dieses neoliberale Prinzip der auf den ersten Blick völlig harmlosen Punktifizierung des Lebens hier einen perversen Höhepunkt?
Das kann man schon sagen, wobei man natürlich sagen muss, dass die Computer, also dass Gamifizierung jetzt auch keine Erfindung des Computerspiels ist, sondern auch vorher schon stattfand und dann eigentlich von Computerspielen in ihrer Entwicklungsgeschichte aufgegriffen wurde und jetzt wieder aus den Computerspielen quasi zurück in die Gesellschaft findet. Aber ja, gerade wenn man auf Imageboards wie 4chan guckt, dann kreisen dort eben viele Diskussionen eben auch genau um diese Gamifizierungsrhetorik. Also da geht es dann wirklich um Highscores, da wird der Christchurch-Attentäter und der Halle-Attentäter verglichen, als wären es zwei Mannschaften in einem Spiel.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei der Gamifizierung. Könnte man vielleicht auch von einer Gamifizierung der Politik bzw. von politischen Diskursen sprechen, in der Dinge als packendes Spiel inszeniert werden, also so eine spezifizierte oder so eine spielifizierte Aufmerksamkeitslogik zum Beispiel, die rechten, aber auch linken Agitatoren heutzutage in die Hände spielt?
Ja, da spielen dann sicherlich soziale Medien auch eine große Rolle und stark algorithmengesteuerte Plattformen wie YouTube eine Rolle. Ich glaube, das Internet hat auf vielen Ebenen und eben auch in der Politik dafür gesorgt, dass man eben viel stärker einfach auf Zahlen schaut, auf die Optimierung von Zahlen, die dann eben oft auch eine spielerische Komponente annimmt. Also wenn man Artikelüberschriften so optimiert, dass möglichst viele Klicks kommen. Und natürlich haben auch Politiker gelernt, diese Dynamiken auszunutzen, ihre Rhetorik so anzupassen, dass sie eben da auch rein auf Ebene von Zahlen, auf Klickzahlen, auf Viewzahlen, ihre Sprache so anpassen, dass sie dahingegen eben diese Zahlen optimiert. Und das geht dann eben bis so weit in die politische Kultur, dass man eben dann Menschen wie Donald Trump hat, die auch davon reden, dass sie winning sind, sodass sie die ganze Zeit gewinnen werden, dass alles, was sie tun, erfolgreich sein wird und es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern einfach nur um das Gewinnen von Zahlenspielen, von wie viele Menschen waren bei meiner Antrittsrede, wie viele Leute haben mein YouTube-Video gesehen, wie viele Leute haben auf Twitter mich retweetet. Und ja, also wir haben es hier mit einer breiteren Gamifizierung oder wie man dann in den Game Studies dann oft eher sagt, einer Pointifizierung von politischer Kultur zu tun. Weil Gamifizierung kann eigentlich auch bedeuten, jetzt nicht auf diese reine Zahlenebene zu gehen, sondern überhaupt zu schauen, wie man so alltägliche Prozesse so ein bisschen spielerischer gestaltet, damit sie angenehmer sind, mehr Spaß machen, motivierender sind. Das, was dann meistens Gamifizierung genannt wird, ist dann aber tatsächlich eben diese Pointification, wo es letztlich nur darum geht, irgendeine Zahl zu optimieren.
Wie wird sich sowas in Zukunft weiterentwickeln? Welche Konsequenzen hat das für unsere Debattenkultur?
Na, man sieht ja schon jetzt, dass diese Debattenkultur sich immer mehr zuspitzt, dass viele Diskussionen online eben auch aus diesem Optimierungsimpuls hinaus eigentlich völlig entgleisen, weil es dann eben auch oft nicht darum geht, quasi argumentativ zu überzeugen, sondern möglichst viele Menschen dazu zu bringen, dass sie die eigene Aussage liken oder retweeten. Wie sich das jetzt oder in welche dystopischen Zustände sich das entwickeln kann, mag ich nicht vorauszusehen. Was man aber beobachten kann, ist, dass es so ein zartes Umdenken gibt, auch bei den Social-Media-Anbietern. Also aktuelles Beispiel, was etwas entfernter mit politischer Kultur hat, aber ich denke, da auch ein Lösungsansatz sein könnte, ist Instagram, die jetzt mittlerweile quasi die Anzahl der Likes nicht mehr anzeigen, öffentlich bei Beiträgen, was eben den positiven Effekt hat, dass Menschen sich eher wieder auf die Inhalte konzentrieren, die dort geteilt werden und nicht so genau gucken auf, haben das schon ganz viele Leute geliked, dann mache ich das auch. Das übertragen auf Plattformen, in denen politische Diskussionen stattfinden, wäre sicherlich auch sehr nützlich, weil dort eben auch eher wieder die Chance besteht, dass Inhalte überzeugen und nicht die Frage, ob hier schon 500 andere Leute ihren Daumen hoch gezeigt haben, weil eben genau das, und da gibt es ja mittlerweile diverse Studien zu, eben solche Diskussionen entgleisen lässt, weil plötzlich die Aufmerksamkeit eben auf dieser gamifizierten Optimierung von Zahlen liegt, von Likes, von Retweets und nicht mehr auf Inhalten.
Kommen wir nochmal zurück zu den Anschlägen von Halle und Christchurch zum Abschluss des Gesprächs. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass auch diese rechtsextremen Terroristen sich Gaming-Medien bedient haben. Also der Terrorist aus Christchurch, der übertrug seinen Massenmord via Twitch. Das gilt ebenfalls für den Täter aus Halle. Twitch ist ja eigentlich ein Streaming-Dienst für Computerspiele. Warum wählt man dieses Medium?
Nun, es ist einfach ganz pragmatisch gesehen ein sehr populäres Medium. Es ist einfach der Platzhirsch quasi unter den Streaming-Diensten durch Gaming populär geworden, aber eben auch für andere Dinge einsetzbar. Ich denke, das ist die eine Säule. Die andere wäre, dass man gerade beim Halle-Attentäter und auch beim Attentäter von Christchurch durchaus sagen kann, dass die sich bewegt haben in Gaming-Kreisen, dass sie mit der Rhetorik vertraut sind, mit den Memen vertraut sind, mit den Plattformen vertraut sind und eben auch ganz klar zum Ziel hatten, eben nicht nur ihre eigene Tat quasi möglichst breit in der Öffentlichkeit darzustellen, sondern eben auch andere zu inspirieren, andere zum Mitmachen zu bewegen. Und da eignen sich Plattformen wie Twitch eben besonders dadurch, dass sie eben eh schon in so einer Do-it-yourself-Mitmachkultur des Gaming stattfinden, wo jeder auch ein Let's Play aufnehmen kann, jeder auch streamen kann und jeder motiviert wird zu streamen. Das heißt, da wurde, wie der Publizist Sascha Lobo das einmal genannt hat, in gewisser Weise Content Management für Rechtsterrorismus betrieben. Da hat jemand einfach eine populäre Plattform benutzt, um ja, Rechtsextremismus in letzter extremer Konsequenz populär zu machen.
Vielleicht nochmal abschließend gefragt, wie verhindert man, dass Rechtsextreme die Gaming-Szene unterwandern? Also welcher sozialen Strategien bedarf es, um das zu vermeiden und was können Spieleentwickler selbst tun?
Also die Rechtsextremen profitieren vor allen Dingen von unmoderierten oder einfach sehr unkonsequent moderierten Plattformen. Das kann man auf Steam gut beobachten. Dort gibt es zwar quasi Community-Regeln, aber die werden nicht durchgesetzt. Also da sollten Hassbotschaften auch aus Spaß eigentlich gar nicht möglich sein. In der Praxis sind sie es aber. Und das ermöglicht eben Rechtsextremen dort ihre Rhetorik zu streuen und damit eben auch ihre Ideologie, ihre Sprache langsam zu normalisieren. Das heißt, hier stärker durchzugreifen, genauer drauf zu gucken, wie wird gesprochen, wo setzen wir die Grenze zwischen einem harmlosen Spaß und gefährlicher Sprache. Das wird die große Herausforderung sein der Branche und ihrer Plattform. Andererseits ist natürlich auch wichtig, dass die Spielenden selbst so quasi als zivilgesellschaftliche Gegnerschaft gegen die Rechtsextremen sich irgendwie positionieren, eben auch nicht einfach nur sagen, naja, ist halt so, ist halt nur Spaß, sondern auch aktiv werden, diese Inhalte melden, sich auch formieren, meinetwegen unter dem Hashtag. Die Gaming-Branche in Deutschland hat das gerade getan mit dem Hashtag Team Diversity, wo man einfach nach außen hin kommuniziert, wir teilen diese Ideologie nicht, wir wenden uns dagegen und jeder, der diese Ideologie verbreitet, den versuchen wir hier auch in Schranken zu weisen. Und der letzte Punkt wäre vielleicht noch, dass auch Spielinhalte stärker hinterfragt werden müssten. Eben dahingehend, was dort ideologisch weitervermittelt wird, gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Strategiespiel, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, die Wehrmacht quasi nur so als eine Partei unter vielen behandelt, als eine Armee unter vielen und eben die komplette Ideologie der Nationalsozialisten ausblendet, den Holocaust ausblendet, dann sendet das eben auch ein Signal. Und dieses Signal ist eben, ja, dass hier Ideologie quasi nur eine unter vielen ist, die aber als solche gar nicht so bedenklich ist, wenn man irgendwie aus dieser neutralen Spielperspektive drauf guckt. Also hier müssen SpielentwicklerInnen ein bisschen mehr Mut zeigen, sich zu positionieren und auch mal klar zu machen, hier in unserem Spiel, diese Person, diese Partei verfolgt eine Ideologie, die nicht vereinbar ist mit einer Demokratie zum Beispiel.
Christian Huberts, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Es gibt also noch viel zu tun. Und es wäre zumindest schon mal ein Anfang, wenn sich Spielerinnen und Spieler von Rechtsextremisten in ihren Kreisen distanzieren würden. Vielleicht so wie beim Fußball, wo sich auch Fans gegen rechtes Gedankengut im Stadion aussprechen, wie Computerspieljournalist Christian Schiffer in einem Interview sagte. Für Games und Politik beschäftigt er sich mit der Darstellung der Shoah und Antisemitismus in Spielen.